Ja, wir grüßen uns nochmal jetzt auch zu dieser zweiten Stunde, auch alle Gäste, die noch dazugekommen sind, seid herzlich willkommen. Wir haben die Gelegenheit, Gottes Wort uns anzuschauen und nachzudenken über das, was Gott uns in seinem Wort hat mitteilen lassen. Vielleicht hast du jetzt eine klassische Osterpredigt erwartet, dann muss ich dich enttäuschen. Die habe ich nicht vorbereitet. Ist natürlich etwas, was uns jeden Tag ja auch bewegen darf. Ich möchte euch mitnehmen in eine ganz andere Thematik. Natürlich ist es immer verknüpft, alles miteinander, das können wir auch nicht trennen. Wir werden im kommenden Sommer mit den Kindern auf den Jungscha-Lagern ein Thema haben, was mich natürlich sehr beschäftigt seit vielen Wochen und Monaten. Wir hatten letztens auch ein Mitarbeiterwochenende zu diesem Thema, um das so ein bisschen anzureißen. Und ich würde euch gerne heute mal an so einen Startpunkt mitnehmen und vielleicht können wir in den nächsten Wochen und Monaten hin und wieder mal Fortsetzung machen in diesem Themenbereich. Wir gehen ins Alte Testament. Genau. Ihr seht die Überschrift, baust du schon oder mauerst du noch? Da werden wir heute ein bisschen weniger drauf eingehen, das ist aber so die Überschrift über diese Reihe. Über das Leben Esras und Nehemias, zwei Personen im Alten Testament, über die man eher weniger hört in Predigten, aber wo es sich wirklich lohnt, darüber nachzudenken, auch die Zeit, in der sie gelebt haben, die Umstände, in denen sie gewirkt haben, alles das kann unser Leben berühren. Das habe ich zumindest für mich persönlich gemerkt in der Vorbereitung und stecke immer noch drin. Und ich wünschte mir, dass es dir ebenso geht. Wir werden nachher so ein paar ausgewählte Texte mal lesen. Ich möchte beginnen mit einem Zitat von Richard Gobden, einem britischen Politiker. Er hat einmal gesagt, jede große Nation endet im Selbstmord. Jede große Nation endet im Selbstmord. Was meint er damit? Er hat sich natürlich als Politiker mit Geschichte beschäftigt und hat irgendwo festgestellt, wenn man die Weltgeschichte untersucht, dass jedes Weltreich, also jede Nation, die mal irgendwo was zu sagen hatte, irgendwann auch wieder zugrunde ging, in der Regel nicht durch äußere Dinge, die auf dieses Reich einstürzten, sondern von innen heraus. Diese Völker haben regelrecht Selbstmord begangen, indem das, was wichtig ist für ein Leben miteinander in einer Gesellschaft, nach und nach aufgegeben wurde, ausgehöhlt wurde und die Werte, die wir auch von Gott mitgeteilt bekommen in seinem Wort, über Bord geworfen wurden und zum Schluss sind diese Reiche allesamt untergegangen. Und es ist genau das, was wir momentan beobachten können, auch in der sogenannten westlichen Welt, in der wir leben. Und es sind ja einige Länder, die sich dazu zählen, in dieser freiheitlich-demokratischen Welt. Und wenn nicht irgendwo ein Wunder passiert, wird genau das geschehen, was Richard Gobden damals sagte. Ich glaube aber auch, dass das eine Lehre ist, die wir für unser Leben mitnehmen können. Sogar wenn es um Gemeinde geht, ist es eine Lehre, die wir da mitnehmen können. Auch Gemeinde und auch wir persönlich als Christen, wenn wir dem Herrn Jesus gehören, stehen in der Gefahr, letztendlich geistlich Selbstmord zu begehen. Versteht es bitte richtig. Es geht hier nicht um den Leib, um den Körper, sondern um das Geistliche. Ich will das gerne noch ein bisschen erklären. Die Gemeinde Gottes wird nie an äußeren Bedrängnissen zugrunde gehen. Nie. Dafür haben wir eine Verheißung. Wir können mal das Matthäusevangelium aufschlagen, Kapitel 16, und dort eine Aussage Jesu lesen, die er über seine Gemeinde damals schon sehr früh dem Petrus mitgegeben hat. In Matthäus 16, Vers 18, das ist ein Gespräch des Herrn mit Petrus, und da sagt der Herr Jesus ihm: Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Eine andere Übersetzung habe ich euch hiermit angegeben für diesen letzten Teilsatz. Keine Todesmacht wird sie jemals vernichten. Der Hades ist das Totenreich, was in der Bibel auch beschrieben wird. Und Jesus macht hier deutlich, die Gemeinde, also das, was Gott sich erkauft hat, das wird von außen nie zerstört werden, weil Gott die Hand darüber hält. Genauso ist es mit uns in unserem persönlichen Leben. Es geschieht nur das, was Gott zulässt. Aber die Gefahren sind weniger von außen als von innen heraus. Und das hat auch das Volk Israel erlebt. Und in die Zeit, in der wir gleich miteinander reinschauen wollen, wird uns das sehr, sehr deutlich werden. Der innere Zerfall, die Loslösung von Gottes Wort, diese Gefahr ist real, auch für uns hier. Und das wollen wir auch nicht versuchen, irgendwie schön zu reden. Und da hilft auch nicht eine Gemeindezugehörigkeit, vielleicht seit 3 oder 4 Generationen in der Familie. Das hilft alles nicht. Sondern jeder muss es persönlich immer neu wieder festmachen. Und diese Gefahr, die besteht in 2 Richtungen. Josua, Kapitel 1, Vers 7. Da gibt Gott dem Josua einen ganz wichtigen Hinweis zu Beginn des Dienstes, den Josua dann aufnahm, dass er das Volk in das Land Kanaan führen sollte und das Land erobern sollte. Und in den ersten Versen des ersten Kapitels ist wie so ein Grundsatzprogramm, das Gott Josua mitgibt. Und er sagt, Josua, was ich dir jetzt sage, das ist die Basis für alles das, was kommen wird. Bitte beachte das. Und in Vers 7, da sagt er, ich lese mal den ganzen Vers, nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Sei recht stark und mutig. Da könnte man jetzt meinen, ja, das bezieht sich vielleicht auf die Eroberung des Landes. Da muss man stark sein, da muss man mutig sein. Nein, das meint Gott hier nicht. Wenn wir genau zugehört und mitgelesen haben, sagt Gott, sei recht stark und mutig, genau nach dem zu tun, was im Gesetz geschrieben ist. Damit sind die 5 Mosebücher gemeint. Also die Grundlagen, die Gott mitgegeben hat. Wir könnten auch sagen, sei stark und mutig, nach allem zu tun, was du im Wort Gottes liest. Da braucht man Stärke und Mut. Da werden wir auch gleich noch drauf kommen. Das ist nicht mehr selbstverständlich, auch in der Gesellschaft, in der wir leben, in der Zeit, in der wir leben. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Das ist ja auch eine interessante Formulierung. Eigentlich würde es ja reichen, wenn Gott sagt, weiche nicht davon ab, Punkt. Nein, er macht deutlich, es gibt mehrere Möglichkeiten abzuweichen von Gottes Wort. Und ich habe mir mal 2 überlegt und das einfach mal so definiert. Vielleicht gibt es sogar noch mehr. Ich würde sagen, wenn wir zur rechten Seite abweichen, das ist die Gefahr der Gesetzlichkeit, in der wir auch alle stehen. Dass wir über die Schrift hinausgehen. Dass wir uns Dinge auferlegen, wo das Wort Gottes uns Freiheit gibt. Dass wir meinen, durch diese Tat oder jene Tat, diese Verhaltensweise, vielleicht diese Kleidung oder was auch immer, also äußere Dinge, könnten wir unseren Glauben konservieren, könnten wir irgendwie unseren Glauben mehren und festmachen. Gesetzlichkeit, man könnte auch sagen Pharisäertum. Die Pharisäer, das war ja so eine fromme Gruppe im Neuen Testament, die dafür bekannt war, genau so vorzugehen. Sie wollten göttlicher sein als Gott. Sie wollten es super genau nehmen, was ja an sich nicht verkehrt ist, aber sie gingen über die Schrift hinaus und legten den Menschen Dinge auf, die Gottes Wort nicht sagt. Wenn wir so handeln, zur Rechten abweichen, gesetzlich werden, uns gegenseitig Dinge auferlegen, die wir nicht im Wort Gottes finden, dann werden wir zum Schluss merken, dass zwar noch eine Form besteht, eine Hülle noch da ist, aber sie ist nicht mit Leben gefüllt. Das ist das Ergebnis von Gesetzlichkeit oder Pharisäertum. Es bleibt eine Hülle zurück, eine Form der Gottseligkeit, so beschreibt es Paulus. Oder wenn wir in den kurzen Brief an die Gemeinde Ephesus in der Offenbarung, an das Sendschreiben gehen, dass Jesus ihnen das vorhalten muss und sagt, ihr habt das Erste, das Wichtigste verlassen, nämlich die Liebe. Dann bleibt nur die Hülle. Zur Linken, was könnte das sein? Ich glaube, das ist auch etwas, was wir was uns täglich begegnet und was auch stärker wird. Gesetzlichkeit, das hat es immer gegeben. Aber dieses Abweichen zur Linken, das flackert immer so auf und ist so eine wellenförmige Bewegung. Und wir leben in einer Zeit, wo das sehr, sehr stark geworden ist. Das ist, wenn wir vom Wort Gottes Abstriche machen. Wenn wir Dinge wegnehmen. Wenn wir sagen, oh ja, das galt damals, aber nicht mehr heute. Das muss man im historischen Kontext sehen und wie argumentiert wird. Aber das gilt uns nicht. So wird es gesagt. Und damit machen wir Abstriche und meinen, die Lehren der Bibel seien nur in diesem historischen Kontext zu sehen. Was Paulus schrieb, das galt damals den Korinthern, aber nicht uns. So wird argumentiert. Wir bestimmen dann letztlich, was gilt und nicht mehr der ewige Gott. Und diese Gefahr ist genauso real. Wenn wir so vorgehen, dann haben wir zum Schluss nichts mehr in den Händen. Denn wer sagt noch, was Wahrheit ist? Dann liegt es in der Hand des Menschen. So, und jetzt wollen wir in die Geschichte Israels oder Judas gehen. Juda, das war das Südreich. Israel war geteilt in zwei Reiche. Das Nordreich wird Israel genannt in der Bibel im Alten Testament und das Südreich Juda. Das Nordreich war schon nicht mehr existent. Die Assyrer haben dieses Gebiet erobert, aber das Südreich Juda, es existierte noch. Und wir wollen mal in das Leben des Königs Josia hineingehen. Josia lebte oder regierte in der Zeit von 641 bis 609 vor Christus. Er war ein gottesfürchtiger König. Wir lesen viel, viel Gutes über ihn. Und die Bibel nimmt sich auch viel Platz raus, um sein Leben zu beschreiben. Wir werden das nicht im Detail hier heute Morgen uns anschauen können. Aber als Fazit könnten wir sagen, Josia wollte das tun, was Gott gefällt. Das war sein großer Herzenswunsch. Hat er schon als junger Mann mit begonnen, als Kind sogar schon, so wird es uns berichtet. Aber er hat einen Fehler begangen. Und dieser Fehler hat ihn dann das Leben gekostet. Und das war im Jahr 609 vor Christus. Er beging einen Fehler, weil er den Verlauf der Weltgeschichte nicht richtig einschätzte und Gott nicht um Rat fragte bei einer Handlung. Das ist dramatisch. So ein gutes Zeugnis gibt die Bibel dem Mann. Und zum Schluss macht er so einen fetten Fehler. Was tat er? Er griff den ägyptischen Pharao Necho an. Necho hat mit seiner Armee Israel durchzogen und wollte Babylon angreifen. Die Babylonier waren gerade dabei, neue Weltmacht zu werden und hatten die Assyrer besiegt. Und Necho, der Pharao, wollte das verhindern. Und er sagt Josia noch, Josia, ich muss nur durch dein Land ziehen. Und er argumentiert sogar, dass Gott ihm das gesagt hat. Das ist ganz krass. Ein gottloser Pharao sagt, Gott hat mir das gesagt und Gott hat mir das erlaubt. Ich muss das tun. Lass mich durch. Aber Josia fragt Gott nicht um Rat und er begeht diesen schweren Fehler, dass er sich dem Pharao in den Weg stellt. Es kommt zum Krieg und Josia stirbt in diesem Kampf. Juda verlor seine Unabhängigkeit als Staat. Das war ein dramatischer Wendepunkt in der Existenz dieses Volkes. 3 Jahre lang fortan unterstand es Ägypten, der ägyptischen Herrschaft. Und dann ging es weiter. Wir wollen jetzt mal das zweite Buch Chronik aufschlagen und in Kapitel 36 einige Verse lesen dazu. Zweite Chronik, Kapitel 36. Und wir lesen mal die ersten 4 Verse. 2. Chronik 36, Abvers 1. Das Volk des Landes nahm Joahas, den Sohn Josias, und sie machten ihn zum König in Jerusalem anstelle seines Vaters. 23 Jahre war Joahas alt, als er König wurde, und er regierte 3 Monate in Jerusalem. Und der König von Ägypten setzte ihn ab in Jerusalem. Und er legte dem Land eine Geldbuße von 100 Talenten Silber und 1 Talent Gold auf. Und der König von Ägypten machte seinen Bruder Eliakim zum König über Juda und Jerusalem und änderte seinen Namen in Joachim. Seinem Bruder Joahas aber nahm Necho fest und brachte ihn nach Ägypten. In 1. Chronik 3 kannst du nachlesen, dass Josia 4 Söhne hatte. Einige kommen uns vielleicht ein bisschen bekannt vor, weiß ich nicht. Das sind aber so Namen, die eher am Rande auch auftauchen. Das war einmal Eliakim, später hieß er Jojakim. Ihre Namen wurden teilweise geändert. Matanja, der später Zedekia hieß. Shalom, der auch Joahas genannt wird. Und Johanan, das war der älteste Sohn Josias. Über ihn finden wir sonst nichts in der Bibel. Man kann annehmen, dass er wahrscheinlich früh verstorben ist. So, und jetzt haben wir gerade etwas gelesen über einige Namen hier. Und zwar haben wir gesehen, dass Joahas, den wir hier finden, also Shalom oder Joahas, für 3 Monate König wurde. Wie wurde er das? Sein Vater Josia war gestorben im Kampf und das Volk nahm Shalom und machte ihn zum König. Wie auch immer, ist jetzt egal. Er wurde jedenfalls König. Und der Pharao, als der Kampf gegen Babylon dann vorbei war, der sagte, nee, das möchte ich gar nicht, sondern ich möchte bestimmen, wer König wird, und er setzte ihn wieder ab. Und es erfüllte sich eine Prophezeiung, die der Prophet Jeremia gemacht hatte. Das ist ganz interessant, lies es bitte zu Hause mal nach, in Jeremia 22, was mit Joahas oder Shalom passieren sollte. Und er nahm einen anderen Sohn Josias, nämlich Eliakim, gab ihm einen neuen Namen, Jojakim, und zu biblischen Zeiten hat das immer eine Bedeutung. Ja, wer einem einen Namen gibt, der hat auch das Sagen über diese Person. Damit wird ganz schwer was zum Ausdruck gebracht. Und er wird als König eingesetzt vom Pharao. Also so viel zu diesen Versen, die wir gerade gelesen haben. Und dieser Jojakim, der ist jetzt der, von dem wir eine ganz, ganz interessante Begebenheit finden, und zwar im Buch Jeremia. Das ist unser Haupttext heute Morgen. Das war jetzt eine lange Vorrede, aber dass ihr das so ein bisschen einsortieren könnt, was da passiert war und wie es zu der Situation kommt, die wir im Propheten Jeremia beschrieben finden. Jeremia 36. Okay? Dort finden wir eine Beschreibung dieses Königs, die uns sein Wesen sehr deutlich macht. Wir würden heute sagen, wie tickte dieser Mann? Aber vor allem, wie stand er zu Gott und seinen Worten? Das wird uns in diesem Kapitel beschrieben. Wir befinden uns jetzt im Jahr 605 vor Christus, also 4 Jahre nach Regierungsantritt von Jojakim. Es ist zwar ein langes Kapitel, aber ich möchte es trotzdem lesen. Jeremia 36. Es geschah im 4. Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, da geschah dieses Wort von dem Herrn zu Jeremia. Jeremia war Prophet zu der Zeit. Nimm dir eine Schriftrolle und schreib darauf all die Worte, die ich zu dir geredet habe, über Israel und über Juda und über alle Nationen von dem Tag an, da ich zu dir geredet habe, von den Tagen Josias an bis auf diesen Tag. Vielleicht wird das Haus Juda auf all das Unheil hören, das ich ihnen zu tun gedenke, dass sie umkehren, jeder von seinem bösen Weg, und ich ihre Schuld und ihre Sünde vergebe. Da rief Jeremia Baruch herbei, den Sohn des Neria. Und Baruch schrieb aus dem Mund Jeremias all die Worte des Herrn, die er zu ihm geredet hatte, auf eine Schriftrolle. Und Jeremia befahl dem Baruch, ich bin verhindert, ich kann nicht in das Haus des Herrn gehen, so geh du hin und lies am Tag des Fastens aus der Rolle vor, was du aus meinem Mund geschrieben hast, die Worte des Herrn vor den Ohren des Volkes im Haus des Herrn am Tag des Fastens. Auch sollst du sie vor den Ohren aller Judäer lesen, die aus ihren Städten kommen. Vielleicht fällt ihr Flehen vor dem Herrn nieder, und sie kehren um, jeder von seinem bösen Weg, denn groß ist der Zorn und der Grimm, den der Herr diesem Volk angesagt hat. Und Baruch, der Sohn des Neria, tat nach allem, was der Prophet Jeremia ihm befohlen hatte, indem er aus dem Buch die Worte des Herrn im Haus des Herrn vorlas. Und es geschah im 5. Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, im 9. Monat, da rief man zu einem Fasten vor dem Herrn das ganze Volk in Jerusalem auf und das ganze Volk, das aus den Städten Judas nach Jerusalem kam. Da las Baruch aus dem Buch die Worte Jeremias vor im Haus des Herrn in der Zelle Gemajas, des Sohnes Schaffans, des Schreibers im oberen Vorhof am Eingang des neuen Tores am Haus des Herrn vor den Ohren des ganzen Volkes. Und Michaja, der Sohn Gemajas, des Sohnes Schaphans, hörte alle Worte des Herrn aus dem Buch, und er ging zum Haus des Königs hinab in die Zelle des Schreibers. Und siehe, dort saßen alle Obersten, Elishama, der Schreiber, und Delaja, der Sohn Schemajas, und Elnathan, der Sohn Achbors, und Gemaja, der Sohn Schaphans, und Zedekia, der Sohn Hananias, und alle anderen Obersten. Und Michaja berichtete ihnen all die Worte, die er gehört hatte, als Baruch vor den Ohren des Volkes aus dem Buch vorlas. Da sandten alle Obersten Jehudi, den Sohn Netanjas, des Sohnes Schelemjas, des Sohnes Kuschis, zu Baruch und ließen ihm sagen: Die Rolle, aus der du vor den Ohren des Volkes vorgelesen hast, nimm sie in deine Hand und komm. Da nahm Baruch, der Sohn Nerias, die Rolle in seine Hand und kam zu ihnen. Und sie sagten zu ihm: Setz dich doch und lies sie vor unseren Ohren vor. Da las Baruch vor ihren Ohren vor. Und es geschah, als sie all die Worte gehört hatten, sahen sie einander erschrocken an und sagten zu Baruch: Wir müssen dem König all diese Worte berichten. Und sie fragten Baruch: Teile uns doch mit, wie du all diese Worte aus seinem Mund aufgeschrieben hast. Da sprach Baruch zu ihnen: Aus seinem Mund sagte er mir all diese Worte vor, und ich schrieb sie mit Tinte in das Buch oder in die Rolle. Und die Obersten sagten zu Baruch: Geh, verbirg dich, du und Jeremia, dass niemand erkennt, wo ihr seid. Soweit zunächst mal. Wir lesen gleich das Kapitel noch fertig. Eine interessante Szene. Sie macht uns zunächst etwas deutlich über Gott. Den Gott, den wir kennen und lieben. Gott möchte seinem Volk die Chance zur Umkehr geben. Die Situation war die: Unter Josia ist das Volk zu Gott umgekehrt, und unter seinem Sohn, wie wir es gerade, von dem wir gerade gelesen haben, genau das Gegenteil. Er war ein König, der nicht tat, was Gott wollte. Und jetzt lässt Gott die Worte aufschreiben, die Jeremia als Prophet gesagt hatte, und verkünden im Haus Gottes, also im Tempel zu Jerusalem. Gott gibt seinem Volk die Chance, umzukehren, denn das war die Hauptbotschaft, die Jeremia weiterzugeben hatte. Kehrt um. Ansonsten wird das Gericht Gottes euch treffen. Aber ihr könnt umkehren, und wenn ihr Buße tut, wenn ihr wirklich im Herzen umkehrt zu Gott, dann wird Gott euch segnen und er wird das Land erhalten. Jeremia ist selber verhindert, er kann die Buchrolle nicht vorlesen, so haben wir es gesehen, ganz am Anfang, und er sagt: Baruch, mach du das bitte. Baruch geht, er geht in den Tempel, wohl wissend, dass das nicht ganz ungefährlich war, das, was er hier tun sollte. Michaja, von dem wir gelesen haben, stammt aus der religiösen Oberschicht. Er hört Gottes Wort und ist dermaßen aufgewühlt über diese Botschaft, dass er Baruch sagt: Das müssen alle Fürsten, also alle Verantwortlichen im Volk hören. Bitte komm, lies das Ganze nochmal vor, und ich versammle alle Fürsten, also alle die, die was zu sagen haben, heute würden wir vielleicht Minister sagen, des Landes, die an den entscheidenden Stellen sitzen, die müssen diese Botschaft von Gott hören. Das ist ja zunächst mal wirklich sehr schön. Michaja hat gespürt, das sind Worte Gottes. Und er sagt: Das müssen alle hören. Das finde ich sehr beeindruckend. Und das Ergebnis ist, dass jetzt alle schockiert und aufgewühlt sind. Genauso wie Michaja vorher. Und sie merken, Gott hat uns was zu sagen. Und er möchte, dass wir etwas tun, nämlich dass wir umkehren zu ihm. Die Babylonier standen zu dieser Zeit schon im Land. Das Heer der Babylonier war schon in Sichtweite. Und Jeremia macht das deutlich in seinem Buch: Das ist das Gericht Gottes, was euch droht, wenn ihr nicht umkehrt. Und sie fragten sich jetzt: Die Babylonier sind schon da, ist es vielleicht schon zu spät oder gibt es noch diese Chance? Sie waren richtig unruhig geworden. Und dann am Ende von dem, was wir gerade gelesen haben, Vers 17 und 18, das finde ich sehr schön, fragen sie Baruch, diesen Schreiber: Sag uns doch mal, woher kommen diese Worte, die du gelesen hast? Wer ist die Autorität, die dahinter steht? Hätte ja auch sein können, Baruch hat sich das selber ausgedacht, aber nein. Er macht deutlich, es sind die Worte des Propheten Jeremia. Er hat sie mir diktiert, ich habe sie aufgeschrieben und in seinem Auftrag verkündige ich euch Gottes Wort. Das spricht für diese Männer. Sie wollen nicht einfach alles glauben, was ihnen erzählt wird, sondern sie fragen mal nach. Wer hat das gesagt? Wer steht dahinter? Wer hat dich autorisiert? Und davon können wir lernen. Denn wisst ihr, auch heute schreiben und reden viele vieles, auch im christlichen Bereich. Und man staunt nicht schlecht, wenn man so ein bisschen unterwegs ist, auch mal im Netz und sich Botschaften anhört von hier und da, die alle oder viele von denen perfekt inszeniert sind. Da reden perfekt gestylte Prediger oder Predigerinnen und bringen Botschaften rüber, fast perfekte Videos werden da gezeigt und du bist schwer beeindruckt, wenn du das siehst. Aber frag bitte, was steckt dahinter? Wer gibt die Autorität? Und das, was die Männer hier machen, das finde ich sehr beeindruckend, dass sie das tun. Und hin und wieder wird man dann auch schlucken müssen, wenn man diese Botschaften hört, zumindest einige. Und wenn man das Gesagte mit den Worten des Urhebers vergleicht, nämlich Gott. Wir finden ein Beispiel in der Bibel, in der Apostelgeschichte. Da können wir mal sehen, wie das geht. Letztendlich genau das, was die Fürsten hier machten. Das taten dort Christen, Apostelgeschichte 17, da lesen wir ab Vers 10, dass Paulus und Silas nach Beröa kommen, einer Stadt in Nordgriechenland. Und in Vers 11 heißt es, Apostelgeschichte 17, Vers 11, diese, also die Christen in Beröa, waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte. Also wir haben gut zugehört, wenn Paulus und Silas gepredigt haben, aber sie sind hingegangen und haben das Alte Testament genommen, was hier mit Schriften umschrieben wird, das ist ein biblischer Fachbegriff für das Alte Testament. Sie haben das genommen, haben das geprüft. Stimmt das, was die da sagen? Und anhand der Bibel haben sie geprüft und gesagt, ja, das stimmt. Und das ist genau die Vorgehensweise, die wir brauchen in unserem Leben. Und ich möchte dir Mut machen, Dinge zu prüfen am Wort Gottes. Auch das, was wir euch hier sagen, sonntags. Prüft es am Wort Gottes. Schaut in die Bibel hinein und guckt, ob es sich so verhält. Und wenn du meinst, das ist aber anders, dann lass uns darüber reden. Lass uns ins Gespräch kommen. Weil das ist die einzige Basis, die wir haben und die wir auch hier als Gemeinde haben wollen. Das Wort Gottes, die Bibel. Und daran wollen wir uns messen lassen. Und das brauchen wir alle in unserem Leben. Denk nochmal an die Gefahren, ja, zur Rechten und zur Linken, die wir anfangs beschrieben haben. Sehr schnell geht es, dass wir abweichen. Dann habe ich mich allerdings auch gefragt, für mich persönlich, bin ich dazu in der Lage, Dinge anhand der Schriften zu prüfen? Die Bibel zu nehmen und zu schauen, ja, was wird denn zu dem Thema XY gesagt? Was steht denn in der Bibel? Kenne ich mich aus? Finde ich da auch was zu? Und da will ich dir nochmal Mut machen. Lies die Bibel, studier sie. Nimm dieses Buch und lass es Lebensinhalt sein, dass du gefestigt bist, dass du weißt, was steht denn drin. Und nur dann können wir Dinge prüfen. Und wenn du vielleicht unsicher bist, auch das Angebot, lass uns drüber reden. Wir wollen dir auch gerne helfen, Dinge zu überprüfen, dass wir gemeinsam in die Bibel schauen. So, und jetzt kommt eine gewisse Dramatik in die Geschichte. Jeremia 36 sind wir jetzt wieder. In dem letzten gelesenen Vers, da ist eine ganz, ganz interessante Aussage. Ich lese ihn nochmal. Jeremia 36, Vers 19. Die Obersten sagten zu Baruch, geh, verbirg dich, du und Jeremia, dass niemand erkennt, wo ihr seid. Nochmal die Situation. Baruch hat es einmal im Tempel gelesen. Michaja sagt, komm zu uns, den Fürsten, lies es nochmal gemacht. Alle waren aufgewühlt und merken, Gott redet zu uns. Sie haben das überprüft, Gott redet zu uns. Und dann sagen sie zu Baruch, geht zu Jeremia und versteckt euch. Interessant, oder? Warum tun sie das? Nun, sie kannten den König. Sie wussten ganz genau, was kommen wird. Und sie behielten auch recht, das werden wir jetzt gleich lesen. Und die Szene, die wird richtiggehend unheimlich, wenn wir das jetzt lesen, was dann passiert. Also, Die Fürsten sagen, versteckt euch. Und nachdem sie Baruch und Jeremia in Sicherheit gebracht haben, bringen sie die Rolle zum König. So, und das lesen wir jetzt. Vers 20 geht's weiter. Sie gingen zum König in den Hof. Die Rolle aber hatten sie in der Zelle des Schreibers Elishama niedergelegt. Und sie berichteten all die Worte vor den Ohren des Königs. Da sandte der König den Jehudi, die Rolle zu holen. Und er holte sie aus der Zelle des Schreibers Elishama. Und Jehudi las sie vor den Ohren des Königs und vor den Ohren aller Obersten, die um den König standen. Der König aber saß im Winterhaus. Es war im 9. Monat und das Feuer im Kohlenbecken war vor ihm angezündet. Und es geschah, so oft Jehudi 3 oder 4 Spalten vorgelesen hatte, zerschnitt sie der König mit dem Schreibermesser und warf sie in das Feuer, das auf dem Kohlenbecken war, bis die ganze Rolle im Feuer auf dem Kohlenbecken vernichtet war. Aber der König und alle seine Knechte, die all diese Worte hörten, erschraken nicht und zerrissen ihre Kleider nicht. Und obwohl Elmatan, Delaja und Gemaja in den König drangen, dass er die Rolle nicht verbrennen solle, hörte er nicht auf sie. Und der König befahl Jerachmel, dem Königssohn, und Seraja, dem Sohn des Asriel, und Schelemja, dem Sohn des Abdeel, den Schreiber Baruch und den Propheten Jeremia festzunehmen. Aber der Herr hatte sie verborgen. Ich finde es richtig unheimlich, wenn wir uns das vorstellen. Der König sitzt hier in seiner Winterresidenz, wahrscheinlich in dem Saal, wo er Gäste empfing, wo er Beratungen hatte, und er hat ein Feuer angezündet, weil es kalt war. Das spendet so ein bisschen Wärme und Licht. Irgendwie sinnbildlich für den König. Ich habe mir gedacht, sein Herz war bestimmt genauso kalt wie der Raum. Unterkühlt irgendwie. Und das hat man wahrscheinlich sogar gemerkt, als man in diesen Raum reinkam. Dieser König war irgendwie anders als sein Vater Josia. Und es wird auch sofort, kommt es zum Ausdruck. Jehudi beginnt zu lesen. Das ist ja erstmal schön. Der König sagt, ja, lies mal vor oder erzähl mal. Aber kaum hat er einen Abschnitt vorgelesen, nimmt der König das Schreibermesser. Da müssen wir wissen, damit wurden damals die Pergament- oder Papyrusrollen, auf die man geschrieben hat, man kannte ja nicht so Bücher wie wir, wurde das dann abgeschnitten, wenn ein Brief beendet war. Das waren so lange Rollen und dann wurde das abgeschnitten. Also der König hatte dieses Schreibermesser und er schnitt selber einen Abschnitt, den gelesenen Abschnitt ab und verbrennt ihn im Feuer. Und das wiederholt sich, bis die ganze Rolle nur noch ein Häufchen Asche ist. Das würde jetzt zu weit führen, 2 Kapitel im Chronikbuch zurückzublättern, in 2. Chronik 34, tu das mal zu Hause, wo du erzählt bekommst, sein Vater Josia hatte eine sehr ähnliche Erfahrung. Da hatte man nämlich das Wort Gottes im Tempel ganz neu entdeckt und er ließ sich das auch vorlesen, wie sein Vater reagiert hat. Komplett anders. 2. Chronik 34. Einfach mal zu Hause lesen. Und ich habe mich gefragt, sein Sohn, den wir hier finden, warum ist es so? Er hatte so ein gutes Vorbild in seinem Vater. Warum war das so? Und es hat mir gezeigt, in Gottes Reich, da gibt es keine Automatismen. Und wenn du als Mutter oder als Vater dem Herrn treu dienst, heißt das noch lange nicht, dass es automatisch bei deinen Kindern auch der Fall ist. Aber umgekehrt auch. Und das ist mutmachend. Wenn deine Eltern total gottlos leben, heißt das nicht, dass du auch so leben musst. Sondern jeder entscheidet individuell und macht es bei Gott fest, wie er leben will. Und trifft eine Entscheidung. Und das finden wir hier bei dem König, dem Sohn Josias. Die Fürsten. Eben habe ich sie noch gelobt und jetzt muss ich sagen, was ist mit euch los? Sie hören das jetzt zum zweiten Mal und sehen, wie der König die Rolle verbrennt und sie machen nichts, bis auf 3 von ihnen. 3 werden mit Namen genannt und wir haben ihre Namen heute noch und ich glaube, das sind die Helden in dieser Geschichte hier. Diese 3, über die gar nichts gesagt wird, außer dass sie in den König drangen und sagten, macht es bitte nicht, begeh nicht diesen Fehler. Aber die anderen, kein Aufschrei. Keiner zerreißt seine Kleider. Ihr kennt diese Sitte im alten Israel. Man riss sein Gewand so ein Stück ein, wenn man Trauer zeigte oder Entsetzen zeigte. Manchmal auch Wut. Das war ein äußeres Zeichen von dem, was innen geschah. Keiner machte das. Keiner zerriss seine Kleider. Nein, sie zerrissen stattdessen die Schriftrolle. Warum machten sie sich mitschuldig? Auch hier merken wir, es gibt keinen Automatismus. Der Glaube von gestern hilft heute überhaupt nicht. Wir müssen täglich diese Entscheidung treffen, mit dem Herrn zu leben und bewusst seine Worte umzusetzen. Und ich möchte dir Mut machen, das täglich neu, am besten morgens, wenn du aufstehst, festzumachen und sagen, Herr, hilf mir heute mit dir zu leben und deinen Worten treu zu sein. Wir können mal den Propheten Joel aufschlagen. Das ist ein kleines Buch, ein bisschen schwierig zu finden. Ich lese es dir aber auch vor. Joel Kapitel 2. Joel geht noch einen Schritt weiter. Er sagt in Vers 13, zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Merkst du was von dieser Dramatik, die in diesem Satz liegt? Er appelliert an das Volk, zerreißt euer Herz und nicht die Kleider. Denn Kleider zu zerreißen, das kann auch äußerlich sein, das kann auch eine Schau sein. Da mache ich anderen vielleicht was vor. Aber das Herz zu zerreißen, das ist natürlich ein Bild. Innerlich zu zerbrechen vor Gott, das ist gefragt. Die Einstellung, die wir in unserem Herzen haben, den Worten Gottes gegenüber. Zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider. Kehrt um zu dem Herrn, euren Gott. Als ich darüber nachgedacht habe, was hier passiert, habe ich irgendwie gedacht, ja, die deutsche Christenheit, also in unserem Land, hat den Großteil der Heiligen Schrift bereits ins Feuer befördert. Und das müssen wir ganz nüchtern so sagen. Stück um Stück wurde die Bibel demontiert. Und seit Jahrzehnten opfert man die Wahrheit der Worte Gottes einem kurz aufflackernden, wissenschaftlich klingenden Mainstream. Mit perfider Systematik. An der Uni, wer heute Theologie studiert an den Universitäten, nennt man das die historisch-kritische Methode. Es wurden inzwischen mehrere Generationen von Studenten der Theologie dazu gebracht, dass ihr Glaube Schiffbruch erlitten hat. Es gibt dramatische Zahlen. Wenn ihr euch da mal schlau machen wollt, macht es. Es ist dramatisch. Ganze Generationen von Männern, die Pfarrer werden wollten oder Priester oder sonst was, haben im Glauben Schiffbruch erlitten, nachdem sie Theologie studiert haben. Woran liegt das? Weil man der Bibel den Boden entzogen hat und gesagt hat, ja, das galt damals mal, aber heute nicht mehr. Das Ergebnis ist eine Kirche, die sich mit größter Intensität und Geschwindigkeit selbst abschafft. Zunächst wurden die Wunder herausgeschnitten. Bleiben wir mal bei dem Bild, ja, der König. Da wurde gesagt, Wunder, das ist übernatürlich, das gibt's nicht. Das müssen wir alles irgendwie erklären. Und für manches hat man versucht, Erklärungen zu finden. Also Wunder gibt es nicht. Die Jungfrauengeburt, na, die schaffen wir auch direkt mit ab. Das kann ja gar nicht sein, sowas. Jesus starb auch nicht richtig am Kreuz, wird gesagt. Und eine Auferstehung, die ist eh undenkbar. Das, was wir Ostern feiern, wer glaubt es denn noch? Das ist doch eh undenkbar. So wird argumentiert. Und man schafft eins nach dem anderen ab. Wer braucht so einen, entschuldigt, dass ich das jetzt so zitiere, einen blutrünstigen Gott, der seinen Sohn opfert? O-Ton. Wer braucht sowas? Das kann doch gar nicht sein. So einen Gott. Das Schreibermesser hat alles rausgeschnitten, was uns nicht gefällt oder was wir nicht erklären können oder was wir einfach nicht haben wollen. Und das, was früher einmal selbstverständlich war, bis noch vor 60, 70 Jahren, dass man sagte, die Bibel ist Gottes Wort von der ersten bis zur letzten Seite und sie ist verbal inspiriert. Das heißt, Buchstabe für Buchstabe, den wir hier finden im Grundtext der Bibel, ist wirklich so von Gott. Das hat man aufgegeben und damit die göttliche Autorität verbannt. Die Frauenfrage wurde auf den Kopf gestellt und die mindestens ebenso wichtige Männerfrage, da geht man gar nicht erst ran. Und so könnten wir weiter aufzählen. Das Ganze wurde zum irrlichternden Grablicht eines christlichen Europas, das wie kein anderes Gebiet dieser Erde so privilegiert war. Gerade unser Land, liebe Geschwister, unser Land ist so beschenkt gewesen in der Reformation durch Martin Luther und alles ist über Bord gegangen. Alles. Wir können die Prognose aussprechen und ich glaube, das ist auch gar nicht so weit hergeholt, dass wir damit bitter scheitern werden. Und wir sind auf dem besten Weg dorthin, wie damals Joachim mit Juda. Nach der Vernichtung der Rolle möchte Joachim die Autoren oder die Überbringer dieser Rolle vernichten. Das ist der nächste Schritt. Wir haben es gelesen, Jeremia 36 in Vers 26. Er befiehlt, nehmt die fest, die müssen beseitigt werden. Nachdem die Rolle vernichtet ist, kommen jetzt die Überbringer der Rolle dran. Aber jetzt wird's interessant. Das funktioniert nicht. Warum? Habt ihr es noch im Ohr, was wir gelesen haben, Vers 26 am Ende? Jahwe, der Herr, hatte sie verborgen. Gott kümmert sich um Baruch und Jeremia höchstpersönlich. Wie auch immer er das gemacht hat. Er hat sie versteckt und der König hat sie nicht gefunden. Und wisst ihr, dieser kleine König hier, der meint, alles in der Hand zu haben und alles machen zu können, er wird plötzlich an seine Grenze geführt. Mir fiel Psalm 2, Vers 4 dazu ein. Dort heißt es, der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet ihrer. Und in diesem Psalm werden Menschen aufgezählt, die sagen, Gott brauchen wir nicht. Was sollen wir mit Gott? Und Gott antwortet, der im Himmel thront, lacht. Wisst ihr, was wir für einen Gott haben? Auch wenn alles zu entgleiten scheint und auch wenn alles kaputt zu gehen scheint, Gott steht immer noch da und er lacht über Menschen, die meinen, ohne ihn leben zu können. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir ganz neu justieren, auch welches Bild wir von Gott haben, wer Gott für uns ist und was sein Wort ist für unser Leben. Wenn wir da ganz neu nachdenken, wo stehen wir persönlich? Es geht ja gar nicht um Joachim, es geht ja gar nicht um die Fürsten, es geht auch nicht um sonst irgendwelche Leute, die damals lebten. Es geht um dich und mich, heute, hier. Andererseits müssen wir auch sagen, dass die Überbringer der Buchrolle schon immer verfolgt wurden, oder? Wenn du die Geschichte der Christenheit ansiehst, es ist eine Geschichte der Verfolgung und Bedrängnis. Und dass wir in unserem Land seit fast 80 Jahren größte Freiheit hatten, das ist nicht selbstverständlich und das ist auch nicht normal. Lasst uns dankbar sein für das, was wir können und dürfen. Ein Großteil der Christen wird verfolgt in unseren Tagen. Und viele unserer Glaubensgeschwister könnten sich nicht einfach so irgendwo hinsetzen und die Bibel lesen, miteinander Gemeinschaft haben, weil sie Angst haben müssen, dass die Polizei reinkommt und sie festnimmt. Und das ist noch das Wenigste. Stellen wir uns ruhig darauf ein, dass diese Zeiten sich vielleicht auch bei uns nochmal ändern können. Manches scheint sich auch anzudeuten. Der Wind dreht sich, wie man jemand gesagt hat. Aber der Herr ist da, auch im größten Sturm. Und auch da dürfen wir wissen, es geschieht nichts, was er nicht zulässt. Und das ist so mutmachend. Das ist so schön zu wissen. Nimm das mit. Was bleibt uns zu tun, wenn wir so diese Geschichte hier gelesen haben von Joachim und Baruch und Jeremia? Die Frage, die wir uns stellen, ist, wie gehe ich mit dem Wort Gottes um? Ich ganz persönlich, wie gehst du mit Gottes Worten um? Ich bin überzeugt davon, dass hier der Satz gilt, alles oder nichts. Alles oder nichts. Triff eine Entscheidung und ich wünsche, dass du die richtige triffst. Prüfen wir es ernstlich, wo wir stehen, persönlich, als Familien und auch als Gemeinde. Wir wollen es neu lernen, Gottes Autorität anzuerkennen und uns ihr beugen. Das fällt uns nicht leicht, das ist uns nicht in die Wiege gelegt. Wir Menschen wollen selbst bestimmen. Seit dem Sündenfall im Garten Eden ist es so. Und es fällt uns schwer. Aber es lohnt sich, sich zu beugen unter die Autorität Gottes. Selbst wenn mir nicht alles gefällt. Und selbst wenn vieles inzwischen den gesellschaftlichen Gepflogenheiten widerspricht, selbst wenn auch uns noch Bedrängnis und Verfolgung erreichen sollte. Es wird immer so bleiben. Entweder du wirst dich an dem ewigen Wort Gottes vergreifen und es zerschneiden und wegtun, vielleicht stückweise, oder du zerreißt deine Kleider und dein Herz vor Gott. Diese Wirkung hat die Bibel. Sie trennt wie ein Schwert. Sie trennt. Auch das wird uns an mehreren Stellen so gesagt. Jesaja, auch ein Prophet, der einige Tage vor Jeremia tätig war, er drückt es so aus, Gott sagt, aber auf diesen will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Hast du schon mal gezittert vor den Worten Gottes? Wenn es Gott schenkt, in den nächsten Monaten immer wieder mal so eine Station machen und Esra anschauen und Nehemia anschauen, die jetzt auch dann nach dieser Phase irgendwann in Erscheinung treten, dann merken wir das. Wenn sie beten zu Gott, sie sprechen, du furchtbarer Gott, wer würde sowas von uns sagen? Wir kennen die andere Seite und das ist auch so schön. Wir können Vater, lieber Vater sagen. Gott ist der barmherzige Gott, aber er ist auch der Heilige. Lasst uns das gut abwägen, nicht gegeneinander ausspielen. Und heute lag vielleicht der Aspekt eher auf der anderen Seite, aber ich glaube, dass wir das auch brauchen. Der zittert vor meinem Wort, so sagt es Gott selber. Den werde ich ansehen, auf den werde ich blicken. Und jetzt gehen wir noch mal ganz kurz in 2. Chronik, um die Geschichte für heute Morgen abzuschließen. 2. Chronik, Kapitel 36, wo wir angefangen hatten. Da heißt es ab Vers 5, 25 Jahre war Jojakim alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn seines Gottes. Gegen ihn zog Nebukadnezar, der König von Babel, herauf. Und er band ihn mit ehernen Fesseln, um ihn nach Babel zu bringen. Auch von den Geräten des Hauses des Herrn brachte Nebukadnezar einen Teil nach Babel und legte sie in seinen Palast in Babel. Gott hält sein Wort. Als der ägyptische Pharao nach 3 Jahren seine Hand von Juda abzog und sich selber zurückzog in sein eigenes Land, wurde Babylon die neue Weltmacht. Und 7 Jahre später, im Jahr 598 vor Christus, endet die Geschichte Jojakims in eisernen Fesseln in Babylon. Das war das Ergebnis für Jojakim, der meinte, Gottes Worte nicht zu brauchen. Gott hält sein Wort. Das Gericht kam damals und es wird auch heute kommen, so wie es in der Bibel gesagt wird. Und wir sollten es einfach vor Augen haben. Gottes Worte gehen in Erfüllung. In mehreren Etappen wird das Volk Juda deportiert nach Babylon. 70 Jahre sollte diese Zeit andauern, wo es keine Heimstatt in Israel gab für das Volk. Und danach würde Gott seine Geschichte wieder aufnehmen. Und das ist das Mutmachende, mit dem wir auch diese Stunde heute Morgen beenden wollen. Wir lesen noch 2. Chronik 36 ab Vers 11. 21 Jahre war Zedekia alt, als er König wurde, das ist also ein Bruder von Jojakim, und er regierte 11 Jahre in Jerusalem. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn seines Gottes. Er demütigte sich nicht vor dem Propheten Jeremia, der nach dem Befehl des Herrn zu ihm sprach. Und auch empörte er sich gegen den König Nebukadnezar, der ihn bei Gott hatte schwören lassen. Und er verhärtete seinen Nacken und verstockte sein Herz, so dass er nicht umkehrte zu dem Herrn, dem Gott Israels. Auch alle Obersten der Priester und das Volk häuften Untreue auf Untreue, entsprechend allen Gräueln der Nationen, und machten das Haus des Herrn unrein, das er in Jerusalem geheiligt hatte. Irgendwie merkt man das, ja, da wurde immer mehr aufgehäuft und irgendwann war Schluss. Also Gott lässt auch nicht alles mit sich machen. Und dann kam das Gericht. Und jetzt schauen wir noch den 15. Vers an, weil den finde ich so schön und das ist ein schöner Abschluss auch des heutigen Morgens. Bei allem Negativen, was wir uns irgendwie anschauen mussten, was auch dazugehört. Und Yahweh, der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte zu ihnen durch seine Boten, früh sich aufmachend und sendend. Denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verhöhnten die Boten Gottes und verachteten seine Worte, verspotteten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn gegen sein Volk so stieg, dass es keine Heilung mehr gab. Wisst ihr, ich finde das so schön, das ist Gott und das ist eben die andere Seite Gottes. Er hat Mitleid mit seinem Volk. Er schickt Boten, er redet, er ruft zur Umkehr und er möchte retten. Und das ist auch die Botschaft, die wir weitergeben dürfen, bis das Gericht Gottes eines Tages kommen wird. Aber bis dahin bleibt es bestehen. Gott hat Mitleid und er will Gutes. Ich wünsche dir, dass du was mitnimmst heute Morgen. Vielleicht hast du jetzt, wie gesagt, mit so einer klassischen Osterbotschaft gerechnet. Aber ich glaube, das gehört mit dazu. Wie gehen wir mit Gottes Worten um? Letztendlich auch das Thema Auferstehung. Das gehört mit da hinein. Triff diese Entscheidung jeden Tag neu. Herr, ich möchte gerne mit dir leben.